Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten und schönsten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Hoda El-Gawish aus Kairo. Guten Abend, Hoda.
Guten Abend, Nick.
Du kommst aus Kairo, hier nach Crailsheim. Das ist ja so beinahe für mich so ein kleines Weltwunder. Was machst du beruflich?
Im Moment bin ich Trainerin und Beraterin. Interkulturelle Trainings, Kommunikation, Beratung zum Thema Diversity und interkulturelles Management. Das ist, was ich gerade mache.
Das ist ja unglaublich spannend. Ich sag's mal so. Du kommst von Kairo daher und bringst uns die Flötentöne bei. Trotzdem hast du natürlich den Heimvorteil, arabische Mentalität, zumindest mal auch was Geschäftsgebaren anbelangt, dich gut auszukennen. Wann kam der Entschluss, diesen Berufszweig zu ergreifen?
Erst letztes Jahr, muss ich sagen. Ich habe vorher ganz vielen anderen Sachen gemacht. In Kairo habe ich Politikwissenschaft studiert. Vielleicht muss ich ein bisschen zurückgehen und sagen, obwohl ich in Kairo geboren wurde und Muslim bin, war ich auf eine evangelische Schule mein ganzes Leben. Es ist eine der besten in Kairo gewesen. Es wurde nur unterbrochen, als ich mit meiner Familie nach Amerika gezogen bin. Es waren ein paar Jahre, ich war noch Kind. Da war meine beste Freundin Juden. Dann gingen wir zurück nach Ägypten. Ich habe sehr früh erkannt, dass es ganz in Ordnung ist, mit Christen und Juden zu leben. Und die waren alle meine guten Freunde. Ich habe auch, als wir in Amerika waren, erkannt, dass die Welt ein bisschen anders aussehen darf. Es durfte besser für Ägypten aussehen. Es ist ein Entwicklungsland und ich wollte das alles ändern, Richtung besser Entwicklung für die Menschen. Und mit 17 habe ich entschieden, Politikwissenschaft zu studieren, sodass ich Entwicklungspolitik und so weiter in Ägypten vielleicht ausführen kann. Gleich danach habe ich angefangen, bei der UNO zu arbeiten. Ich habe mit Flüchtlingen damals gearbeitet. UNHCR gab es in Kairo und das hat einfach gepasst. Ich könnte mit Menschen arbeiten und meine Fachkenntnisse beibringen. Nur inzwischen war ich kurz in Griechenland, denn ich dachte auch, in Amerika würde ich lieber nochmal studieren. Und es gab von Georgetown University einen Kurs. Es hieß International Institute for Political and Economic Studies. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Dieser Mann wollte nach Deutschland. Der wollte hier promovieren in München. Und den habe ich eigentlich nur 3 Wochen kennengelernt und er meinte, eigentlich habe ich gemeint, auf dem Weg nach Ägypten, den sehe ich nie wieder, der kommt sowieso aus Alexandria. War schön mit ihm und schade. Eine Woche danach, also ich ging dann zurück nach Kairo, nach Alexandria. Er kam nach Kairo, hat gefragt, ob ich Kaffee trinken möchte, hat mir die Bilder gezeigt von Griechenland. 2 Tage später kam er nochmal und er hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Ich war sehr verliebt. Wir haben uns nur 4 oder dann schon 5 Wochen kennengelernt. Ich musste meinen Eltern erklären, dass ich einen Mann heiraten möchte, den ich seit 5 Wochen kenne. War eigentlich sehr lustig. Wir benutzen meistens Vornamen in Ägypten und mein Vater hat gefragt, und wie heißt er? Und sein Nachname oder wie sein Vater heißt, wusste ich gar nicht mehr. Und mein Vater hat geschimpft und er sagte, wenn du einen Mann heiratet möchtest, musst du mindestens wissen, wie er mit Nachname auch heißt. Es war nicht so einfach. Ha? Er kam dann nach Deutschland, wir waren verlobt. Ich habe bei der UNO gearbeitet und nach circa einem Jahr haben wir dann geheiratet und ich kam mit. Über München. Er hat promoviert. Ich habe nochmal studiert, dieses Mal internationale Beziehungen mit Englisch-Literaturwissenschaft und Englisch-Sprachwissenschaft. Die Sprache habe ich immer geliebt. Und danach war die Entscheidung, nach Kreisheim zu kommen, denn er arbeitet bei einem großen Konzern, die es auch in Ägypten gibt. Und wir wollten immer zurück nach Ägypten und wir dachten, damit finden wir doch die Bindung und die Möglichkeit, zurück nach Hause zu gehen. Ich hatte in Kreisheim Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Mein Leben war immer so, ich bewerbe mich für eine Stelle, ich kriege die Stelle. Habe ich in Kairo gemacht und in München genauso. Ich habe beim Zentrum für angewendete Politikforschung, egal wo ich mich beworben habe, habe ich immer Stellen bekommen. In Kreisheim hatte ich bereits ein Kind, als ich gekommen bin. Und es hieß, ich wäre überqualifiziert. Das war für mich sehr habe ich vorher nicht gekannt und habe angefangen in Stuttgart zu arbeiten. Ich habe gependelt, mein Kind war 8 Monate alt, mein Mann hat sie dann abgeholt in die Krippe und ich habe nebenbei eine Sprachschule gegründet. Die Sprachschule lief sehr gut, da ich oft in Stuttgart bin, könnte ich nicht alle Anfragen abdecken und ich habe dann meine erste Mitarbeiterinnen gesucht und das hat funktioniert. Nach dem 2. Kind ist mein Chef krank geworden und er könnte jetzt nicht mehr, es war ein internationaler Verlag, ich habe die Kommunikation zwischen Kairo, Jeddah, Stuttgart und Cambridge und unser Kunden weltweit gemanagt und ich war dann auch für Marketing zuständig und die Firma ging es nicht weiter, weil mein Chef das nicht mehr konnte. Ich dachte, jetzt brauche ich nicht mehr nach Stuttgart, ich habe auch noch Firmenerfahrung und nicht nur Politik. Ich bewerbe mich wieder in Kreisheim. Die Arbeitgeber waren wieder alle mit mir überfordert und dieses Mal hatte ich noch 2 Kinder und meine Vorstellungsgespräche gingen jetzt nicht um, ob ich um meine Qualifikation und meine Fachkenntnisse, sondern ob meine Mutter bei mir zu Hause lebt und wie oft meine Kinder krank sind und so weiter. War eine sehr frustrierende Situation. Mit der Sprachschule hatte ich zwar Spaß, aber ich wusste, dass ich mehr Fachkenntnisse habe. Das hat sich auch nebenher entwickelt, indem es Übersetzungsanfragen und Dolmetschen Arbeiten gekommen sind. Die haben wir alle abgedeckt, aber ich habe meine neue Herausforderung gesucht und das war diese Beratungsfirma. Und ich habe dann eine Ausbildung als Coach gemacht, als eine Ausbildung als Trainerin und bin immer noch sehr gespannt, wenn ich meine neuen Aufgaben bewältigen kann und darf. Und im Moment bin ich wieder gut gefordert mit den 2 Kindern, 2 Firmen und einem Mann.
Wobei die größte... Ich behaupte jetzt mal, die größte Arbeit macht wahrscheinlich der Mann. Es ist ja ein unglaublicher Lebensweg, den du beschreibst. Also du warst in einigen Kulturen, jetzt sagen wir in deiner eigenen, sowohl also auch in Amerika, in Griechenland. Du bist also in Kairo, wie war das mit die Schule nochmal?
Die evangelische Schule, ja. Da hatten wir zum Beispiel, auch wie in Deutschland, Gottesdienst Anfang des Jahres. Und wir hatten eine große, schöne Kirche. Und wir hatten auch einen kleinen Moschee. Und wir haben in meine Klasse, es war eine nur Mädchenschule, und wir haben in unserer Klasse Weihnachten so gut wie Ramadan alle zusammen gefeiert. Es war einfach wunderbar.
Das prägendste Wort, was du für mich jetzt gesprochen hast, es war eine reine Mädchenschule. Und ich kenne noch jemand, die auf einer reinen Mädchenschule war. Niemand kennt das eigene Geschlecht dann besser wie Junge, wie Kinder oder Frauen, die auf einer Mädchenschule waren, ohne Ablenkung nach den Knäbeleien jetzt. Also das ist sehr prägend. Das ist vielleicht, ja, weiß nicht jeder, aber es ist trotzdem sehr, sehr prägend. Ich möchte mal auf deine Eltern kommen, wenn du das möchtest. Deine Eltern müssen sehr tolerant oder sehr gebildet, also zur Bildungsschicht gehört haben, wenn sie dich auf eine evangelische Mädchenschule haben gehen lassen.
Tolerant ist nicht wirklich eine Voraussetzung für diese. Also es ist selbstverständlich, dass es in Ägypten Muslimen sowohl wie Christen leben. Und sie können gut miteinander, alle, sowieso. Gebildet sind sie, also sie sind auch tolerant, nur wie gesagt, hier war es keine Voraussetzung. Wir hatten die zwei beste Schulen in Kairo, waren eine katholische Schule und eine evangelische Schule. Und die evangelische Schule hatte kleineren Klassen und dann war es für uns die bessere Wahl. Allerdings haben sie tatsächlich sehr hohen Wert auf Bildung gelegt. Also meine Mutter ist Ärztin und mein Vater ist Ingenieur und er hat für die ägyptische Armee gearbeitet und Bildung war für uns wichtig, also für meine Familie.
Das heißt für mich ganz klar, jetzt deine Mutter Ärztin, dein Vater Ingenieur, sind in jedem Fall Leute, die einen sehr großen Horizont haben müssen.
Ja, wobei Horizont kann man unterschiedlich definieren. Ich weiß zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich studiere Politikwissenschaft, könnten beide nichts damit anfangen. Sie haben Arzt verstanden, Apotheker verstanden, Ingenieur verstanden und da musste ich mich sehr stark durchsetzen. Und ich muss sagen, ich hatte auch so eine große Angst, wenn es nicht klappt, habe ich das gegen meinen Elterns Wille gemacht und ob das jetzt, ich hatte immer so einen Druck, muss ich sagen. Ich weiß, mein Vater war sehr unglücklich, nachdem ich fertig war und meine erste und zweite Stelle hatte und die Schwester auch hat was anderes studiert, hat er gesagt, ich habe zwei Töchter, die haben Sachen studiert, wovon ich gar nicht gehört habe. Sie arbeiten in Orten, wovon ich nicht wusste, dass es die gibt. Und beide haben es irgendwie ganz alleine geschafft. Jetzt bin ich stolzer Vater. Aber wie gesagt, Horizonte kann man immer anders definieren. Ha? Jetzt sieht er das anders, aber als ich 17 war, war es schon schwierig, ihm zu überzeugen.
Die Tatsache allein, dass du es studieren dürftest, spricht sehr für beide Eltern oder für den Vater, der gerne gehabt hätte, dass die Tochter vielleicht auch Ärztin, also einen brauchbaren Beruf, ein brauchbares Studium.
Aber seine Mutter hat auch studiert.
Au je, das geht also dann, das geht also noch weiter zurück, aber es spricht sonst, wären sie nicht so geworden oder hätten sie selber nie die Chance gehabt, würdest du mir heute nicht gegenüber sitzen. Ganz einfach. Evangelische Schule, dann hast du, also du hast auch Deutsch dort gelernt wahrscheinlich, klar?
Niemals.
Niemals?
Deutschland habe ich erst in Deutschland. Deutsch habe ich hier gelernt. Und ich muss dir sagen, Nick, das war auch eine Erfahrung, denn ich bin jetzt 13 Jahre in Deutschland und es gab damals, beziehungsweise ich habe nichts von Integrationskursen gehört, Und die Kurse waren sehr teuer. Mein Mann hat promoviert, er hat auch gearbeitet, aber um einen guten Kurs zu leisten, war es für uns schon viel Geld. Wir können es am Anfang gar nicht leisten. Nach 5 Monaten in Deutschland war ich auch unglücklich unterfordert. Und ich ging zurück nach Hause, habe meinen Masters gemacht, auch in Politikwissenschaft. Und ich kam dann zurück und wir haben dann ein bisschen Geld gespart für die Deutschkurse. Und dann durfte ich die intensiven, guten Deutschkurse besuchen, sodass ich hier auch an der Uni mich anmelden kann. Und ich sehe natürlich, wenn ich Deutsch spreche oder schreibe, dass ich das als Erwachsen gelernt habe. Es gibt manchmal Grammatik-Sachen, die ich immer nachrecherchieren muss. Oder wenn ich spreche, finde ich immer die Wörter nicht so leicht wie auf Englisch oder Arabisch.
Das liegt in der Natur der Sache. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich kann ja nur diesen einen Satz Arabisch, aber den im richtigen Moment angewandt, die Wirkung ist fatal. Da ja, bin ich selber davon überrascht. Hoda, du hast Musik mitgebracht. Was hören wir als erstes von dir?
Omar Khayrat ist ein ägyptischer Komponist und Pianist. Hat sein eigenes Orchester sozusagen. Den hört man gut im Kairo Opernhaus und im Sommer auch. Gibt es ein offenes Theater. Und wir hören dann vielleicht doch ein bisschen Musik von ihm.
Fantastisch, hört sich an, könnte auch bei uns ein Orchester sein, was weiß ich, Süddeutsche Rundfunk, Big Band oder sonst irgendwas. Tolle Musik, also toll, ja, angenehm. Oder du hast uns jetzt viel erzählt oder einiges erzählt von dir, was du also für eine ja, Schule, berufliche Laufbahn, Familie, Kinder zwei Mägdelein oder zwei Knäbelein oder eine und ein anderer noch?
Ich habe zwei Mädchen, Hanna und Mona. Hanna geht in die Schule und Mona im Kindergarten. Interessant ist, dass als ich Hanna, die wurde in München geboren, Hanna genannt habe, wusste ich gar nicht, dass es auch ein deutscher Name ist. Und es war für mich so eine Erleichterung, als alle ihr Name richtig ausgesprochen haben. Mein Name wird nie richtig ausgesprochen. Und von Mona habe ich dann auch extra einen Namen ausgesucht, der auch ein arabischer Name ist, der in Deutsch bekannt ist. Und die Namen haben auch Bedeutungen. Hanna bedeutet Freude auf Arabisch und Mona ist die Hoffnung.
Ah ja. Dann hast du zwei Freude, hoffnungsvolle Kinder.
Ja. Gut.
Wenn die der Mutter nachschlagen, muss man abwarten, was aus ihnen wird. Oder es wird was aus ihnen. Die Voraussetzungen sind genauso gut wie bei deinen Eltern, die dich also auch frei haben laufen lassen. Oder du hast vorhin im Gespräch gesagt, du bist Muslimin, trägst aber kein Kopftuch. Wie verhält sich das?
Es ist alles relativ. In der Zeit, als meine Omas in meinem Alter waren, haben die wenigsten Frauen Kopftuch getragen. Es war eine Entwicklung. Es wurde manchmal von Professoren als eine Rebellion gegen unsere Diktators interpretiert. Kopftuch war nicht in den 50er Jahren. Die Frauen haben die gleiche Kleider angehabt wie die europäischen Frauen. Und dann kam die Diktator, eins nach dem anderen. Und Islam war nicht so gerne gesehen. Diese islamische Bruderschaft, das war eine verbotene Partei. Und einige haben es interpretiert, indem sie sagten, die jungen Frauen wollten auch Nein sagen, indem sie Kopftuch getragen. Ich weiß es nicht. Steht im Koran, es ist so von Gott an Muhammad, sag deine Frauen, sie sollen den Tuch über den Brust schlagen. Das kann man in verschiedenen Arten interpretieren. Die meisten Wissenschaftler interpretieren das als, es fängt vom Kopf an, die Haare soll bedeckt werden, weil es zeigt die Schönheit der Frau. Einige sagen, es hat nicht mit den Haaren zu tun, die Frauen müssen nur gut angezogen sein, dass man nicht alles sieht. Meine Mutter hat Kopftuch getragen, als sie 47 Jahre alt geworden ist. Das hat nicht mit dem Alter zu tun, sondern sie war in Mekka und nachher hat sie gesagt, jetzt mache ich das. Dafür hat meine kleine Schwester mit 15 Jahren ihre Kopftuch getragen. Sie ist 5 Jahre jünger als ich. Wir waren beide zu Hause, sie war noch in der Schule, ich an der Uni. Und für sie war es so klar, das macht sie jetzt. Meine Eltern haben gemeint, sie wäre zu jung, aber das war für sie so wichtig und sie hat es einfach gemacht. Ich könnte mich nicht so mit dem Kopftuch befreunden. Ich war auch in Mekka in 2011 von Deutschland aus und habe das probiert, als ich so gut gekommen bin. Ich wollte es ja richtig machen, nur ich habe mich leider nicht wohl gefühlt. Crailsheim ist sehr klein. Ich habe 6 Monate mein Kopftuch getragen. Alle haben gefragt, ich habe es erklärt und sie haben es auch akzeptiert, muss ich sagen. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, wenn keiner mit mir redet und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde angeguckt. Wir waren dann in Paris, wir haben Urlaub gemacht und ich habe gedacht, ich probiere es mit und ohne. Hier in Crailsheim werden sie es nicht nachvollziehen können, dass ich jetzt einen Tag mit und ohne. Und ich habe meine Bilder angeschaut und ich habe gesehen, ich sah so traurig aus, wenn ich mein Kopftuch anhatte und dann habe ich wieder gestrahlt ohne Kopftuch und ich habe entschieden, dass ich jetzt erstmal eine Weile ohne Kopftuch leben möchte. Es ist aber so, wenn man gebildet ist, ist es eine sehr individuelle Entscheidung. Dafür, obwohl ich kein Kopftuch trage, bin ich, denke ich schon, eine sehr strenge Muslimin. Ich meine, ich bete 5-mal am Tag, ich faste in Ramadan und ich halte an den Regeln. Ich trinke keinen Alkohol, habe ich noch nie, probiert sogar, kein Schweinfleisch. Und ich versuche, an den Regeln zu halten. Und wenn ich jetzt bei diesen ungeschriebenen Regeln nicht genau das mache, was die Menschen erwarten, denke ich, dass, ja, also wir sind alle Menschen. Und ob es ein Fehler ist oder ein Umweg oder eine andere Entscheidung, ich denke schon, dass der Gott das tolerieren kann.
In jedem Fall, weil der Gott, ich sage es jetzt einfach mal so, ob es Allah oder mein Gott ist, hat den Frauen, die rund um das Mittelmeer leben, also auch in dem arabischen Teil, die schönsten Haare geschenkt, die ich mir für eine Frau vorstellen kann. Auch wenn mich jetzt dann ich habe eine Blondine geheiratet, ob die mir dann noch was zum Essen kocht, weiß ich nicht, aber das ist auch meine freie Überzeugung oder ich stehe einfach da dazu.
Ich muss sagen, meine Oma, die mein Vaters Mutter, sie hieß auch Hoda, sie hatte auch studiert und hat als Professorin gearbeitet, sie ist oft gereist, auch ohne Kinder, sie hatte 5 Kinder und sie hat mir mal gesagt, Hoda, wenn du mit Menschen arbeitest, die hat damals gar nicht von Kopftuch getragen, sollst du jetzt keine Kette anziehen, wo es drauf ein Kreuz ist und auch keine Kette, wo es Koran oder so drauf ist. Ha? Man muss neutral bleiben. Kopftuch ist selbstverständlich auch ein Symbol. Und ich habe bemerkt, damals, und das mache ich immer noch, ich habe sehr viel Englisch, Business-Englisch-Unterricht in den Firmen und so, und das war quasi eine Barriere, vor allem, wenn die Menschen das nicht verstehen. In Ägypten, wenn meine Mutter Kopftuch trägt, da fragt sich keiner, ist sie streng, ist sie komisch, sie ist eine mit Kopftuch, genau wie anderen, mit und ohne. Und hier hat es eine andere Bedeutung in Deutschland. Und die Barriere war mir zu hoch, muss ich sagen.
Ich möchte jetzt nicht von mir irgendwas erzählen, weil, ja, gut. Wir haben das nächste Lied einliegen. Moment, meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Dick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten und schönsten Frauen aus dieser Region und Männern, in der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Hoda El Gawish aus Kairo. Habe ich es richtig ausgesprochen?
El Gawish, Hod El Gawish, also die Betonung ist nur etwas anders.
Gut, also ich habe es dann wir haben das nächste Lied einliege. Was hören wir?
Die Sängerin ist Leila Murad. Sie war von diesen Zeiten, als die ägyptische Frauen genau die hübsche Kleider anhatten, wie die europäische Frauen. Es soll jetzt ein Walzer sein. Sie trifft ihr Traummann Party. Sie sind alle angekleidet. Sie sieht ihn nicht und sie tanzen zusammen. Sie haben beide Masken an. Sie singt, mein Herz hat's mir gesagt, ich werde meinen Traummann heute kennenlernen.
Gut, dann probieren wir das mal.
دليلي قال لي هتحبني انا
So, das war jetzt die Zauberflöte auf Ägyptisch. Gewisse Ähnlichkeiten sind gegeben, aber es ist trotzdem eine schöne Musik. Ich denke, man muss diese Musik, die wir jetzt gehört haben, selbst wenn sie für unsere Ohren etwas fremdländisch klingen, im Konzertsaal erleben. Dann ist es nochmal eine andere Klangfülle, als wie jetzt von der CD. Oder du hast Politikwissenschaft oder Politikwissenschaften studiert. Worin lag da der Schwerpunkt deines Studiums?
In Ägypten habe ich mich mit NGOs beschäftigt. Ja? Meine Bachelorarbeit habe ich über die Rolle von NGOs. Ja? Komischerweise, das sehe ich jetzt heute zum ersten Mal, das ist ein Thema, das mich immer beschäftigt hat, in Anti-Discrimination, also was die NGOs gegen Diskriminierung anbieten können.
NGOs?
Non-Governmental Organizations.
Das heißt ist auf Deutsch?
Das ist wie Amnesty zum Beispiel. Die sind Organisationen, die nicht über die Regierungen arbeiten. Ha? Amnesty wäre ein Beispiel. Mhm. Ich sehe jetzt, als ich nach München gekommen bin, war ich bei Amnesty engagiert und hier habe ich zwar internationale Beziehungen als Schwerpunkt genommen, aber meine Magisterarbeit habe ich über das Bild von Islam in Deutschland geschrieben. Denn ich wurde immer gefragt, bist du Muslim? Wieso trägst du kein Kopftuch? Und es hat mich gewundert, dass eine Muslim immer bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, sodass in Deutschland es verstanden wird. Und deswegen habe ich mich auch so mit dem Thema beschäftigt.
Es ist halt für uns diese Art der weiblichen Kopfbedeckung gibt es natürlich bei uns auch. Also es gibt Nonnen in Klöstern, die genauso verhüllt sind. Oder zum Beispiel in Bayern ist das Kopftuch nach wie vor bei bestimmten Festen wird halt ein Kopftuch getragen. Jetzt nicht so streng, wie das Muslime tun, sondern es wird halt auch ein Kopftuch getragen. Das Pauschalurteil, also mein Pauschalurteil, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, wenn ich die schon begrüße, also man begrüßt sich ja per Handschlag, dann gibt sie mir nicht die Hand. Ich hatte einen Bekannten, einen Türken, eine türkische Familie, und wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns begrüßt, so wie man das hier tut. Und plötzlich trug diese Frau ein Kopftuch und dann durfte die mir nicht mehr die Hand geben.
Und dann lade ich dich gern ein zu einem interkulturellen Training, in dem wir über Stereotypen sprechen, warum der Mensch das macht, wenn man sagt, mein Pauschalurteil, was hat dazu geführt, dass du diesen Pauschalurteil machst und wie man damit umgehen kann und soll. Und ich habe dann natürlich ich kenne andere Frauen und meine Mutter und meine Tante tragen jetzt beide Kopftuch. Meine Tante gibt die Hand nicht. Und wir lachen ja alle darüber in die Familie. Und meine Mutter, für sie ist es normal. Und das heißt, wir müssen immer, es gibt ja bei diesen Trainings, ich habe ein Dreieck. Und ich sage, eine Person ist nicht nur Kultur, sondern es ist eine Kombination aus seine Kultur, Persönlichkeit und Situation. Und wir handeln immer anders, unterschiedlich, je nachdem, wo wir sind, was wir erleben, wer wir sind und was die Situation verlangt.
Gut, ich werde mich mal an einem solchen interkulturellen Training versuche teilzunehmen. Ich verspreche nichts, weil ich habe schon so viel versprochen oder ich habe mich auch schon versprochen. Aber ich habe Deutschkurse für Asylanten gegeben, also jetzt nicht hier an Blaufelden. Und unglaublich spannend zum Teil zu hören, auch dann und die Menschen unterschiedlich zu erleben. Also ich sage es mal, einer aus der Bildungs Hierarchie verhält sich anders wie ein Bäcker, sage ich jetzt einfach mal so.
Das stimmt.
Und man sieht sofort, wenn jemand aus der Bildungsschicht kommt, egal wie weit er jetzt Muslim ist oder nicht, der hat einfach ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Auftreten. Das wird ja geübt oder beziehungsweise das wird ja trainiert dann. Entweder ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Abitur habe oder ob ich kein Abitur habe. Also jetzt sollte nicht unbedingt eine Wertung sein. Aber es ist schon spannend, ja, spannend zu erleben, wie verhalten die sich jetzt.
Das stimmt.
Da ich ja nur Männer hatte, war das nicht so tragisch. Es gibt ja auch Kurse, wo Männer und Frauen dabei sind. Das wird mich jetzt dann interessieren, diese Offenheit dann vielleicht zu erleben oder auch nicht. Gut. Politikwissenschaft haben wir jetzt. Was war das? Also Sprache natürlich.
Englisch Literaturwissenschaft und Englisch Sprachwissenschaft.
Literatur, dann weißt du also den Shakespeare.
Ja, den kenne ich auch.
Ich habe jetzt nicht gesagt Shakespeare, sondern Shakespeare, nicht? Aber da du ja kein Alkohol trinkst, weißt du nicht, wie Shakespeare schmecken könnte. Muss auch nicht unbedingt sein, ist ja nicht so wichtig. Der Gegensatz jetzt von englischer Literatur zu ägyptischer Literatur oder Literaten, worin besteht da so diese große Diskrepanz oder dieser große Unterschied?
Die Literatur, genau wie Fernsehen oder Theater, die reflektieren immer, wie die Gesellschaft funktioniert, was da los ist. Wir haben sehr gute ägyptische Literatur. Wir haben sogar einen Nobelpreisträger, der Naguib Mahfouz, hat sehr gute Bücher geschrieben über den ägyptischen Alltag bei den einfachen Familien. Und es war so. Und er hat genau die Fälle beschrieben, wo der Mann wirklich Herr des Haus ist. Und da durfte die Frau sogar gar nicht sagen, und wie viel Ärger sie mal bekommen hat, weil sie jemanden besucht hat, ohne ihn zu fragen. Das war auch in den 50er Jahren bei den wenigen gebildeten Familien üblich. Und wie er ganz unterschiedlich mit den Mädchen, also Töchter und Söhne, umgegangen ist. Er heißt diese sehr berühmte ägyptische Persönlichkeit aus den Naguib Mahfouz Bücher heißt Sayyid, ha? Und seine Frau hat ihn genannt Herr Sayyid, ha? Sogar nicht gleich mit seinem Vornamen. Sie sind so echt, aber die Literatur hat sich auch so entwickelt. Es gibt mittlerweile auch Bücher, die sagen die Sachen in der Gesellschaft, die gehen ganz gut mit Tabuthemen sind. Es gab vor circa 10 Jahren ein Autor, der hat ein Buch geschrieben über The Jacobian Building, ha? Es ist in Kairo und in diesem Gebäude wohnt zum Beispiel einer, der schwul ist. Ha? Und das ist Tabuthema in Ägypten. Das darf kein Mensch sein. Und wenn man das ist, soll man nicht darüber reden, man will es nicht wissen. Ein junger Mann, der wollte Polizist werden und da gibt es immer Interviews, sodass die das studieren dürfen. Und er wurde nicht angenommen, der durfte nicht studieren, weil sein Vater Hausmeister ist. Das heißt in Ägypten niedrige Schicht. Der studiert dann Politik, es ist in Ägypten so für die Eliten. Und er kommt gar nicht so klar mit den Studenten. Dann geht er in der Moschee und aus ihm wird ein Terrorist. Und das war eine sehr gute Reflexion. Terrorismus hat nicht unbedingt mit der Religion zu tun. Die Religion ist nur ein Mittel. Und es kann sehr gut verwendet werden mit ein bisschen Armut, ein bisschen Frust, ein bisschen mit wenig Kultur. Und Hoffnungslosigkeit. Und die Bücher reflektieren immer, wenn sie gut sind, was los ist. Also bei den englischen Literaturwissenschaft, ich lese alles, aber ich habe mich beim Studium auf die 19. Jahrhundert spezialisiert. Ich habe mich mit Oscar Wilde und Jane Austen intensiv beschäftigt. Und Oscar Wilde war zu diesem Zeitpunkt auch tabu, weil er war auch schwul. Ja, das hat nicht gepasst. Und seine Theaterstücke, die reflektieren auch eigentlich, wie die Gesellschaft manchmal nicht so ehrlich ist zueinander. Ha? Es gibt Erwartungen, sie müssen erfüllt werden. Oft ist es auch etwas künstlich. Jane Austen hat das auch geschrieben mit sehr vielen Romanen von Frauen über Frauen. Und das ist, das zeigt auch, wie unsere Gesellschaft in Ägypten, die Gebildeten, wie sie sich benehmen. Ha? Bei Pride and Prejudice, da sieht der reiche junge Mann und jede Mama denkt, ha, ob er jetzt der Mann von ihrer Tochter wird. Und in Ägypten kann das heute genauso auch passieren. Allerdings, bei Bridget Jones ist es auch das Gleiche. Ha? Weil bei Bridget Jones, es fängt auch so an, die gute Tante möchte, dass Bridget Jones mit diesem guten aussehenden jungen Mann zusammenkommt. Und je mehr ich lese und je mehr ich lebe, und auch hier in Deutschland, die Gesellschaften, die entwickeln sich so parallel zueinander. Wenn ich sehe, was Familie in Crailsheim bedeutet, das ist gar nicht anders als Kairo. Die großen Familien kommen zusammen, Familienfeste, Weihnachten und so weiter. In München war es doch anders. Die Literatur gibt wirklich Einblicke, nicht nur in wie es aussieht, sondern wie die Menschen sich fühlen. Und ich denke, das macht mich doch ein Stück weit reicher.
In jedem Fall, weil du hast vorhin, gut, Terrorismus liegt nahe oder beziehungsweise gehört zu unserer Zeit hinzu. Vor 50 Jahren unvorstellbar. Trotzdem ist es ganz wichtig, was du erwähnt hast, was diesen Knaben fehlt, sage ich jetzt einfach mal so, ist diese Anerkennung. Ist Anerkennung in einer gewissen Form. Entweder Anerkennung durch den Beruf, Anerkennung durch die Familie, Anerkennung mit Freundinnen ist es schwierig, aber es fehlt ihnen an Anerkennung. Und das ist der Nährboden, wo solche Rattenfänger, die es überall gibt, einsteigen können. So nach dem Motto, wenn du das tust, kommst du in den Himmel. 70 Jungfrauen, wollt nicht eine Jungfrau haben, nicht? Ich will Schokolade. aber das ist, wenn man sich dann fragt, der Mensch ist gebildet, also ich denke jetzt an den in Amerika, diese Geschichte, einer war sogar Ingenieur, dachte ich, wie kann sowas passieren? Aber der war in Deutschland isoliert.
Genau.
Der war irgendwo isoliert und auf diesen Typen oder beziehungsweise auf diese armen Kerl hat man dann gewartet. Das sind diese Rattenfänger, die dann da einsteigen, die selber ja viel zu feig für irgendwas sind, aber die dann jemanden suchen und den dann so bearbeiten. Du kriegst durch mich Anerkennung, du bist jetzt wer? Und er sagt, jawohl, da mache ich mit. Also das Prozedere ist immer das Gleiche.
Genau, und deswegen, wenn Deutschland über Integration redet, müssen wir unser Blick darf nicht nur bei alle können Deutsch sprechen. Integration ist auch Kultur und nicht nur Sprache. Und wenn es heißt, also in Crailsheim haben wir einen Chor, einen internationalen Chor. Das ist Integration. Es muss nicht immer, Deutsch als Fremdsprache ist wichtig, aber die Menschen müssen auch die Ähnlichkeiten suchen. Die Menschen, aber was ich erlebe, die suchen immer, ach, die machen das so, wir machen das so. Aber es gibt so viele Sachen, die wir alle gleich machen. Und hier müssen wir unser Fokus neu legen, dass wir die Gemeinsamkeiten suchen und darauf arbeiten.
Schwieriges Feld. Und dann feiern Amerikaner irgendwo in Texas Oktoberfest, ziehen sich Lederhosen an, gut, das Bier, ob das genauso gut schmeckt wie auf dem Oktoberfest, muss man dahingestellt lassen. Aber wenn ich die Bilder von meiner Tochter dann sehe, die da zum Teil kommen, denke ich, ja, um Gottes Willen, ey. Aber gut, so ist es halt. Jeder bringt seine Kultur mit und geht auch in seine Kultur wieder zurück, muss er ja, weil sonst würdest du ja verrückt werden. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und das, wenn man in die eigene Kultur zurückgeht, ist es ja meistens Kindheitserinnerung.
Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen und sollen, ist, dass die Kulturen zusammen einige Ghettos formen. Das kann gefährlich sein, wenn man sich ausgeschlossen. Also ich weiß, dass Deutschland wirklich die Mühe gibt, aber wir können nicht vorsichtig genug sein. Wir müssen wirklich ganz basic Sachen erklären. Du hast vorher erwähnt, dass es Menschen gibt, die gebildet und weniger gebildet sind. Und die gut gebildet sind, die können wenig mit Ausbildung zum Beispiel was anfangen. Sie wissen nicht, dass es möglich ist. Die gibt es nicht in Ägypten, die gibt es nicht in Syrien. Gute Ausbildungen. Und hier müssen die Brücken gebaut werden. Hey, man kann auch einen guten Job finden über eine Ausbildung. Wir müssen nicht alle studiert haben. Es gibt sehr viele Basic-Sachen, die wir gut vermitteln müssen, sodass wir die ganz viele neue Gäste, die wir gerade haben, gut vertragen können und mit denen besser leben und arbeiten.
Das, wie gesagt, das ist es, die Ausbildung. Es gibt hier dieses duale System, wer da drin ist oder davon gehört hat, es gibt es nirgendwo auf der Welt. Es gibt immer wieder Leute, die das abschaffen möchten, und gerade bei den Asylanten war es dann so, ich will einfach nur Arbeit. Ich habe gesagt, ja, das reicht nicht aus.
Genau.
Wenn du Automechatroniker werden willst, dann musst du eine theoretische Ausbildung machen. Und es ist einfach schwierig für die Menschen, die selbst bei aller Motivation gewillt sind, da einzusteigen. Ja, man muss halt lernen. Nicht? Und wer lernt schon gern? Ich nicht, ich bin faul. Nee, das ist schon, führt schon zu, ja, wie soll ich denn sagen, schon zu Frustration, wenn du willst und willst und willst und kommst aber nicht zu Potte.
Genau.
Gut. In Griechenland. Wie lang warst du in Griechenland?
4 Wochen.
Ach, das war ja Urlaub.
Das war ein Kurs, ha? Und ich habe ja alle Einser bekommen. Und es war ein sehr intensiv und wurde von Amerika organisiert. Das Besonderes, interessant da war, es war eine Gruppe aus Nahost. Das war die erste Mal zum Beispiel, in dem ich Leute aus Syrien oder Libanon oder Jordanien kennenlerne. Israel, mit denen haben die Araber, beziehungsweise die Araber wollen mit denen wenig zu tun haben, aber sie waren da. Wir waren alle Studenten, 60, und wir müssten miteinander zurechtkommen. Das war, und viele Amerikaner und Europäer, Osteuropäer. Das war, die haben so eine Gruppe, der Kurs wurde von Amerika aus organisiert, zusammengebracht, dass es so international und gemischt war, dass wir müssten alle an unseren Grenzen kommen und wieder zurück und wieder zurecht miteinander kommen. Wir haben von 8 bis 5 zusammen gelernt, studiert, und abends gab es, je nachdem, Party oder Beach oder je nachdem. Und es war eine sehr intensive Erfahrung. Ja.
Das Erstaunliche für mich wäre dann gewesen, du kommst aus Ägypten, jemand kommt aus Syrien oder aus dem Libanon. Jetzt sieht der aus wie ich. Der hat 2 Ohren, der hat die Nase mitten im Gesicht, hat einen dunklen Typ, also ist ein dunklere Hautfarbe, kein Weißer, und sieht genauso aus wie ich. Mhm. Interessant wäre für mich, wenn es ein Experiment gäbe, wo keiner weiß, wo der andere herkommt. Egal. Und gut, auf eine Sprache müsste man sich dann einigen. Das wäre dann überwiegend Englisch, denke ich, weil das fast oder beinahe jeder dann spricht. Und dann die Leute mal an einem Projekt, an einem unbekannten Projekt arbeiten lassen, wo sie sich ja, einbringen, weniger einbringen, lernen und so weiter. Und am Schluss dieses Projekts sagt jeder, wo er kommt.
Mhm. Und das wäre optimal, um diese Stereotypen erstmal zur Seite zu schieben und zu schauen, wie die Menschen sich als Menschen geben und nicht als Ägypter oder Griecher oder Amerikaner. Das stimmt.
Aber das wird so kommen. Die Umweltkatastrophe kommt, steuert auf uns zu. Kommen wir nicht raus. All together now wird kommen. Da fragt dann keiner mehr, wo kommst denn du her? Sondern jeder sagt nur, was hast du für eine Idee? Also das wäre so meine, ja, wie soll ich sagen, meine Wunschvorstellung. Dein Mann, nochmal die Frage, hat auf was promoviert oder was ist dein Mann? Was hat er für ein Studium hinter sich?
Er ist Maschinenbauingenieur.
Ingenieur, das fängt natürlich schon gut an. Du kennst diesen Ausspruch, dem Ingenieur ist nichts zu schwören.
Nein.
Nicht?
Aber das stimmt ja auch. Er schafft schon ganz viel. Der kann ja die Lampen, also zu Hause bauen. Der kann. Ihm ist tatsächlich nicht so viele Sachen, die schwer sind. Das stimmt.
Das ist natürlich ideal in so einem Haus,
genau.
In jedem Haushalt oder wenn man später mal ein Haus hat, genauso. Aber wie gesagt, Ingenieurskunst ist diese Kunst. Es gibt einige Probleme in der Welt oder auch in Deutschland, sage ich mal. Ich vertraue auf die deutsche Ingenieurskunst. Das Auto ist hier erfunden worden, verschiedene andere Sachen auch. Und da wird einer auf die Idee kommen und wird sagen, ach, das ist doch ganz einfach. Nicht? Und das ist natürlich dann der, ja, wie soll ich sagen, der industrielle Fortschritt. Was liest eine Hoda Elgavish für ein Buch zurzeit?
Ich lese ein Buch auf Englisch. Es geht um einen Mann in Frankreich, in Paris. Und der hat einen kleinen Buchladen. Und er nennt seinen Laden die Apotheke. Er meint, er hat über Bücher immer eine Lösung für jedes Problem. Nur er kann sein eigenes Problem nicht lösen. Vorbei.
Das ist was ganz Normales. Wenn du erkältet bist, kann ich dir 1000 Ratschläge geben. Bloß wenn ich selber erkältet bin, dann, oh je, kann ich mir selber nicht helfen oder so. Das ist das ganz Normale. Aber es besteht immer die Hoffnung, dass eines Tages doch ein Buch ihm in die Hände fällt, wo er sagt, da habe ich 60 Jahre drauf gewartet, jetzt fällt mir das in die Hände. Zum Thema Buch, ich lese also auch sehr viel schon von, ich habe also mein allererstes Buch, das ich von meinem Vater bekommen habe, von 1954, das habe ich immer noch, ist ein Märchenbuch natürlich. Und da, wie gesagt, Bücher haben mich durchs ganze Leben begleitet. Und es ist, ja, wie soll ich denn sagen, es ist einfach interessant zu lesen, was andere zu einem Thema, wo ich auch mir schon Gedanken gemacht habe, ihre Gedanken hinzustrengen, wo ich denke, ja, das ist ja gut.
Eine besondere Erfahrung in meinem Leben, als ich in München war, da habe ich noch gar kein Deutsch gekannt und ich habe die englisch sprechenden Leute gesucht. Und wir haben einen Book Club gegründet und die waren alle Amerikaner und Engländer. Und wir haben uns einmal im Monat getroffen, dritte Donnerstag im Monat, und uns über ein Buch unterhalten. Das heißt, wir haben immer 6 Monate im Voraus die Bücher ausgesucht und wir wussten, welches Buch lesen wir zu welchem Monat. Und dann haben wir über die Bücher diskutiert. Das Gute dran ist genau das, was du sagst. Man liest Bücher, die man normalerweise nicht lesen würde, und sieht und erkennt, wie anderen das gleiche Thema auch sehen. Und ob es über die Zweite Weltkrieg, wie es den Soldaten zum Beispiel gegangen ist, oder ein jüdisches Mädchen, oder auch ein Araber und so weiter. Und das war wirklich eine Bereicherung.
Ja, da ist viel Wie gesagt, Lesen bildet, und ich sage immer, wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Das fängt bei jeder Bedienungsanleitung auch gerade für das Handy an. Nicht? Wer lesen kann, ist im Vorteil.
Und da frage ich meinen Mann gleich, ob er das für mich machen muss.
Gut, wir sind fast am Ende mit unserer Sendung, oder? 1000 Fragen hätte ich noch, oder die besten Fragen fallen mir dann ein, wenn die Sendung aus ist. Wenn ich jetzt die gute Fee wäre und du hättest einen Wunsch frei, was eine Fee ist, weißt du? Mhm. Du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
Weltfrieden durch besser kommunizieren.
Gut, meine Fee wird dir diesen Wunsch erfüllen. Wir haben das letzte Lied im Schacht liegen. Was hören wir jetzt noch?
Dalida. Sie ist ein halb ägyptische, halb französische Sängerin, und wir hören ein schönes Lied.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Frauen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Greilsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Hoda El Gawish. Ich bedanke mich für dein Kommen und wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben, und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Greilsheim.